Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Episode. Wir haben heute Dr. Gunda Slomka zu Gast. Gunda ist Sportwissenschaftlerin, Biologin und Sporttherapeutin mit den Schwerpunkten Orthopädie und Rheumatologie. Weiterhin forscht und lehrt Gunda an der Stiftungsuniversität Hildesheim. Und es gibt aber auch noch jede Menge mehr, was sie macht und was sie auszeichnet. Darüber erfahrt ihr dann gleich mehr, wenn Gunda sich noch in ihren eigenen Worten vorstellt. Wir tauchen heute gemeinsam in die Welt der Faszien ein. Das Bindegewebe, das unseren Körper zusammenhält und sehr beeinflusst, wie wir gleich lernen werden. Gunda erklärt uns, warum Faszien in den letzten Jahren so sehr in den Fokus der Forschung und Therapie gerückt sind und gibt wertvolle Tipps, wie wir unser fasziales System gesund und geschmeidig halten und was das überhaupt bedeutet, was es auch bedeutet eben, dass die Faszien gesund sind und woraus diese überhaupt bestehen, welche Aufgaben die in unserem Körper erfüllen. Wir sprechen auch über verklebte und verhärtete Faszien, die Ursachen und wie genau unser Sport- und Bewegungsprogramm aussehen kann, um das fasziale System bestmöglich zu unterstützen und sprechen auch darüber, welche Rolle hier die wahrscheinlich allen bekannte Faszienrolle spielt. Freut euch also auf ein informatives Gespräch voller praktischer Tipps für ein bewegliches, gesundes, langes Leben und ich bin mir sicher, ihr werdet heute einiges an neuen Informationen für euch mitnehmen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Gespräch. Hallo liebe Gunda, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute und würde sagen, zu Beginn stell dich gerne erstmal vor, wer bist du, was machst du und wie kam es dazu?
Ja, vielen Dank, liebe Laura, dass ich hier in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ja, wer bin ich? Also, mein Name ist Gunda Slomka. Ich habe ursprünglich, weil vielleicht fängt man mal so mit der Grundausbildung an, weil das hat auch so ein bisschen mit dem Thema zu tun, was wir ja heute besprechen. Also, ich bin Sportwissenschaftlerin und habe Sport und Biologie studiert, zunächst mal fürs Lehramt, aber bin in diesem Lehramt zumindest mal an der Schule nicht gelandet, bin viel lehrend tätig, aber eher in der Erwachsenenbildung. Und bin so immer meinem Herz gefolgt und der Sportwissenschaft, also dem Durchdringen von Themen, mehr nachgegangen. Und habe dann auch nach Abschluss meines Studiums, habe ich dann noch eine sporttherapeutische Ausbildung gemacht für Orthopädie und Rheumatologie und Psychosomatik Sucht. Und wenn man dann so vor sich hin studiert und so seine Abschlüsse macht, dann weiß man ja auch nie ganz genau, ob es dabei bleibt oder wo das Leben einen so hintreibt. Und lustigerweise oder schönerweise wahrscheinlich auch, ist all das, was ich dann irgendwann mal auch bis in die Tiefe gelernt habe, für mich heute wichtig und ganz, ganz wertvoll. Und somit bin ich auch immer noch oder immer wieder oder auch verstärkt, muss man vielleicht sagen, der Sportwissenschaft treu geblieben und bin jetzt die 10, 15 Jahre auch wieder direkt an die Uni zurückgekehrt und habe dort Lehraufträge und habe dort Forschungsaufträge und kümmere mich da ganz intensiv aktuell um das fasziale System. Waren schon immer so meine Meinung Schwerpunktthemen, dass ich mich viel mit der Physiologie des Körpers auseinandergesetzt habe, mit den unterschiedlichen Systemen des Körpers. Und jetzt ist es das fasziale System. So, und das lehre ich auch seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile seit über 30 Jahren in meiner Ausbildungsakademie. Also ich bilde Trainer fort, Therapeuten fort für Trainingssysteme, die ganz viel in der Gruppe unterrichtet werden, die also irgendwie im Kontext Gruppe angeboten werden und die sich mit Prävention, primär Sekundärprävention beschäftigen, um den Körper belastbar zu machen, um den Körper beschwerdefrei zu machen, um auch da wieder so richtig schön mit diesen physiologischen Prozessen im Körper zu spielen. So, und das jüngste Baby, glaube ich, ist meine eigene Praxis hier zu Hause, die ich dann tatsächlich seit Corona verstärkt anbiete oder dass ganz viele nette, liebe, tolle Kunden zu mir kommen mit therapeutischem Auftrag oder aber mit Trainingsauftrag und dass ich hier als sporttherapeutisches Personal Training anbiete.
Ja, ja, sehr schön.
Genau. Und ich glaube, das Letzte, um das Leben auch so ein bisschen bunt zu machen, ist meine Robinson-Säule, dass ich seit auch fast 20 Jahren mittlerweile, muss man sagen, das sind alles schon so große Zahlen, Wahnsinn, für Robinson projektleitend unterwegs bin, als Crewtrainer unterwegs bin, also ein bisschen mit für die Mitarbeiter aus dem Hause des Wellfits, also auch da natürlich wieder die Beweger betreue, Programme entwickle, projektleitend Events betreue und eben als Crewtrainer auch durch die Clubs reise und ab und zu mal so das Auge drauf habe, wie geht es den Leuten, was brauchen sie, wie können wir die Qualität dort hochhalten.
Ja. Ja, sehr schön. Und auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Klingt auf jeden Fall
absolut
so.
Ja, das ist das ganz Wertvolle. Was ich nicht kann, ist Routine. Das muss ganz viel Varianz haben, ganz viel Abwechslung und dann dürfen die Tage lang sein. Aber wie gesagt, diese Vielfältigkeit, die macht das schon aus.
Ja, schön. Und weil du es jetzt angesprochen hast, das fasziale System, wie kam es denn dazu, dass das so dein Thema geworden ist, dass du dich darauf spezialisiert hast?
Ja, gut, ich bin natürlich die ganze Zeit immer so ein bisschen physiologisch unterwegs und gucke, was ist neu, was ist jetzt gerade die aktuelle Studienlage. Und es gibt immer unterschiedliche Schwerpunktthemen, die immer so in 10er-Jahresabschnitten quasi verstärkt der Forschung unterliegen. Und das war dann tatsächlich so, dass 2007 gab es so einen impulsgebenden Kongress der Sporttherapeuten in Boston damals. Und da wurden so die ersten Studien publiziert. Da ging es viel um die Kontraktilität der Zelle, der Bindegewebszelle. Und dann wurden die ersten hochkarätigen Fachjournals, haben dann Artikel verbreitet und publiziert. Und da bin ich da so ein bisschen drauf gestoßen. Und dann bin ich da auch wirklich hängen geblieben, weil es für mich ganz, ganz viel Spannendes hatte, was für mich die anderen Systeme immer noch so als Frage offen gelassen haben. Also es war so ganz viel Missing Link. Und dann dachte so, wow, dieses System, das kennen wir natürlich. Das fasziale System ist uns nicht unbekannt als Mediziner oder auch eben als Sportwissenschaftler. Aber es war immer so ein bisschen rudimentär betrachtet. Also es war dann so dieses, das Gewebe, das leitet Kräfte weiter, das ist da, das hält, das formt. Aber damit war es dann im Prinzip auch schon zu Ende besprochen. Und jetzt ging es darum, dass dieses System A viel mehr kann, viel mehr enthält und vor allen Dingen, was für mich natürlich als Sportwissenschaftler interessant ist, es scheint trainierbar zu sein. Damals war es so eine Hypothese, mal gucken, ob es denn wirklich trainierbar ist, gezielt trainierbar ist. Dass es sich anpasst, ist klar. Aber können wir tatsächlich gezielt, geplant und gesteuert, das ist ja das, was Training ausmacht, können wir gezielt, geplant, gesteuert Einfluss nehmen auf dieses System? Und das ist so eine Frage, die können wir mittlerweile mit einem ganz, ganz deutlichen Ja beantworten. Und so bin ich dann irgendwie in dieses System eingestiegen, bin dann relativ schnell auch in die Fascher Research Group rein. Also da gab es damals schon auch mit als der Pionier hier in Deutschland, der Robert Schleip, der mit Sicherheit ja auch ein Begriff ist, zumindest für die meisten Faszien-Enthusiasten. Und habe ihn dann angerufen und war bei ihnen in Seminaren. Und dann gab es eine ganz, ganz kleine interne Fascher Research Group. Damals waren wir zu fünft und haben so diese ersten impulsgebenden, konspirativen Treffen gehabt. Und daraus hat sich jetzt mittlerweile eine riesengroße internationale Gruppe entwickelt, die ganz unterschiedlichen Forschungsfragen nachging. Aber wie gesagt, das fing mal alles ganz, ganz klein an und viele von den Leuten, die damals angefangen haben, sind dem ganzen Thema auch treu geblieben und sind mittlerweile wirkliche Spezialisten in diesem Bereich.
Ja, schön. Klingt echt wahnsinnig spannend und ist sicherlich auch cool, da so als eine der ersten dabei gewesen zu sein und immer noch dabei zu sein.
Ja, und mittlerweile fast eine der einzigen, die sich wirklich so um fasziales System und Training so richtig kümmert. Mhm. Es ist ganz viel zu Hause natürlich in der reinen Wissenschaft, ne, auf Zellebene, auf mikroskopischer Ebene zu schauen, wie reagiert das System. Dann gibt es die Handwerker quasi, ne, unsere Manualtherapeuten, die das brauchen, um wirklich mit der Hand Einfluss zu nehmen. So, und die Beweger arbeiten ja nochmal ganz anders. Ja, und da sind leider nicht mehr so ganz viele von meiner Art so übrig geblieben, die sich mit dem Thema Bewegung auseinandersetzen. Das ist aber ganz, ganz wertvoll. Aber so ist es immer. Anfangs ist es erstmal ein Hype und ist ein Trendthema und man arbeitet sich an diesem Trendthema ab und dann irgendwann merkt man, das Neue ist weg. Und dann braucht es so ein bisschen Durchhaltevermögen. Und dann scheiden leider manche wieder aus. Oder vielleicht auch gut, dass sie ausscheiden, weil es ist dann einfach auch nicht mehr so ein hochgekochtes Thema. Und dann kann man sich ganz in Ruhe den Themen widmen, die dann so langsam und sicher ihren Weg der Anpassung gehen müssen.
Mhm. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir hier ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen dabei haben, die den Begriff Faszien definitiv kennen, aber vielleicht eigentlich gar nicht wissen, was ist das und welche Aufgaben in unserem Körper erfüllt dieses fasziale System eigentlich. Vielleicht kannst du uns da mal kurz abholen und das ja möglichst einfach verständlich erklären.
Ja, gerne. Also mich wundert es tatsächlich, dass das Wort Faszie wirklich eine unfassbare Prominenz bekommen hat. Also ich glaube auch, dass es kaum Menschen auf dieser Welt gibt, die nicht zumindest irgendwie eine Vorstellung davon haben, was es ist, oder aber zumindest sagen, ja, Hammer, und scheint irgendwie wichtig zu sein. Scheint wichtig zu sein für ganz viele unterschiedliche Dinge, häufig ja in Verbund mit Schmerz oder eben Bewegungseinschränkung und Lebensqualität und sowas. Ne? So, was ist das fasziale System? Also grundsätzlich würde ich es ganz gerne groß einordnen erstmal, dass es eines unserer Körpersysteme ist. Also es ist kein Trendthema, es ist wirklich eine physiologische Grundlage. Somit haben wir ein Herz-Kreislauf-System und wir haben ein muskuläres System und wir haben ein neurologisches, neuronales System und wir haben ein Fasziensystem. Also diese Basis, diese physiologische Basis ist das, mit dem unser Körper arbeitet. So, und wenn wir dann in dieses Fasziensystem hineingucken, dann müssen wir vielleicht auch tatsächlich erstmal so ein bisschen biologisch rangehen. Dann haben wir da Fasern. Ja, die meisten kennen den Begriff Kollagen. Ja, also kollagenes Gewebe ist Einfasergewebe. Und meistens, wenn wir über das Fasziensystem sprechen, sprechen wir auch von dem faserreichen Gewebe. Es gibt noch andere fasziale Strukturen im Körper, aber wir sprechen meist eben genau von diesem, von dem faserreichen System. Dann haben wir Flüssigkeit in dem System. Und diese Flüssigkeit, das ist das super Spannende, das ist ja eigentlich unsere Körperflüssigkeit. Das ist die Flüssigkeit, die auch mit den anderen Körperflüssigkeiten im Austausch steht, also mit unserem Blutgefäßsystem, mit dem arteriellen Gefäßsystem, mit dem venösen Gefäßsystem, mit dem lymphatischen Gefäßsystem. Das ist eigentlich alles eine Flüssigkeit, die bloß in unterschiedlichen Filtrationszuständen da uns zur Verfügung steht. Und die flüssige Faszie, das ist quasi unsere Grundsubstanz, das ist das, unser Körperwasser, das ist das, woraus wir bestehen. Zu einem großen, großen Anteil, das ist der Ort des Stoffaustausches. Das heißt, wir bestehen ja aus unfassbar viel Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit liegt dann das Fasergewebe. Und das Dritte, was wir haben, das sind Zellen, das sind auch dann richtige Bindegewebszellen und das sind meist die Motoren im System. Ja, also das sind diejenigen, die sind sowohl dafür zuständig, wie viel flüssigkeitsbindende Makromoleküle haben wir in dieser Grundsubstanz. Das sind aber auch die, die dafür zuständig sind, wie viel kollagenes Gewebe haben wir und wie ist die Qualität des kollagenen Gewebes. Also der quasi das genetische Material, das hier verankert ist. Und die Zelle, wenn sie jung und gut ernährt und gesund ist, dann produziert sie dementsprechend auch viel gutes Kollagengewebe und viel gute Grundsubstanz. Und wenn diese Zelle alt ist oder krank ist oder eben verändert ist durch irgendwelche chemischen Botenstoffe oder durch Umweltgifte oder etwas, was wir unserem Körper angetan haben, dann produziert sie dementsprechend auch schlechtere Produkte, ne, wie Kollagen und Grundsubstanz. So, also das ist einmal, dass wir diese drei Komponenten immer haben, Zelle und dann die Syntheseprodukte Kollagen und eben Grundsubstanz. Und es ist überall im Körper, es ist wirklich ein dreidimensionales Netzwerk, so sagen wir immer. Diese Kollagenfasern, die verbinden wirklich alles mit allem, setzen alles miteinander in Verbindung. Und dementsprechend haben wir schon unter der Haut so die ersten faszialen Schichten und die dringen dann aber wirklich in die Tiefe, dass alles ummantelt ist, dass jeder Muskel ist ummantelt, jede Muskelzelle ist ummantelt, jedes Organ ist ummantelt und alles wird durch diese Strukturen miteinander in Verbindung gestellt. Und das ist jetzt gerade auch fürs Training oder auch für die Therapie, egal wo wir unterwegs sind, glaube ich, mit ein sehr großer Wandel. Wir denken da und wir können da auch nicht lokal denken, sondern wir müssen immer global denken. Weil egal, wo wir arbeiten, ob wir am Fuß arbeiten. Die Fußarbeit hat Auswirkungen bis in die Schädeldecke hinein. Ein großes System des Körpers, das Kräfte weiterleitet, das Spannungen weiterleitet, das Spannungen aufbauen kann, das so eine gewisse Elastizität auch hat. Man sagt ja auch, dass die Faszie, wenn sie gesund und schlüpfrig und weich und gut verschieblich und gut versorgt ist, dann hat sie eine gute Elastizität und dann kann man dem Körper diese Jugendlichkeit quasi zugutekommen lassen. Ne? Dann hat man einen jugendlichen Gang oder etwas Schönes, wo man nachfedern kann. Und dann geht es natürlich ganz viel auch um die Versorgung. Ja, also diese Grundsubstanz des Körpers ist etwas, was ganz eng gekoppelt ist an den momentanen Zeitgeist, wo wir uns viel um Langlebigkeit kümmern, ja, um Longevity, wo wir sagen, wo findet eigentlich Gesundheit statt oder an welcher Stelle können wir Einfluss nehmen auf unsere Biologie des Körpers, auf die Faktoren, die uns dann wieder in Richtung Langlebigkeit und gesund bleiben, gesund werden, hinein manövrieren. Und da ist ganz viel eben in dieser flüssigen Faszie. Also schwierig in einem Wort zu bringen. Also es ist etwas, was ist das fasziale System? Es ist ein flüssigkeitsdurchtränktes, elastisches, alles durchdringendes und alles miteinander in Verbindung stellendes System. Betrifft den ganzen Körper. So.
So. Ja, ich denke, das war auf jeden Fall verständlich. Und wie können wir das Ganze jetzt beeinflussen? Also ich denke, was jetzt viele vielleicht schon vermuten und was wir generell wissen, was einfach super wichtig ist, ist, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir uns im Alltag bewegen, dass wir Sport treiben. Gibt es da jetzt bestimmte Bewegungsarten, bestimmte Sportarten und auch andere Faktoren, wie wir unser fasziales System positiv beeinflussen und aber auch, was sind so die negativen Faktoren, was es vielleicht nicht so mag?
Also ich finde das überhaupt super cool, wie du deine Fragen stellst, weil gerade so das fasziale System und so gehen auch viele Leute eben an dieses Thema ran, dass Faszientraining gleichgesetzt wird mit einem Training mit einer Formroll oder einem Ball, ja, einer Rolle oder einem Ball. Da hat die Marketingindustrie ganz, ganz viel gearbeitet und hat das Thema Faszien fast gleichgesetzt mit einem myofaszialen Selbstbehandlungstraining. So, da sprechen wir bestimmt auch noch drüber, aber das stellen wir jetzt nämlich mal zurück, weil es geht nämlich tatsächlich um Bewegung. Und so habe ich dieses Thema oder so bin ich diesem Thema auch von Beginn an begegnet. Und mein Ausbildungsprogramm heißt auch tatsächlich Faszien in Bewegung, also die Faszien in Bewegung bringen und über die Bewegung die richtigen Trainingsreize finden für. Ja, deswegen hatte ich eben schon mal so ein bisschen ausgeholt, was haben wir nämlich? Diese drei unterschiedlichen Komponenten. Synthesereize für die Zelle. Was braucht die Zelle, damit sie aktiver wird? Wenn sie aktiver wird, dann hat sie quasi auch so einen etwas jüngeren Charakter. Eine junge Zelle ist hochaktiv, eine alte Zelle ist wenig aktiv. So, das heißt, wir müssen die Zelle fordern und fördern und gut versorgen, damit sie jung und aktiv ist. Darauf müssen wir schauen. Dann müssen wir auf das Kollagene-System schauen, also auf dieses Fasernetzwerk. Auch das kann eine gute Qualität haben und eine gute Architektur haben. Und das Dritte ist, wie können wir auf die Flüssigkeit Einfluss nehmen? Also von daher ist das auch wieder nicht ganz so einfach mit dem, was müssen wir mit Bewegung tun, damit wir dieses System trainieren. Für mich ist es sowieso von diesen ganzen physiologischen Systemen, die ich denn dann irgendwann mal gelernt habe, ist es für mich das definitiv komplexeste. Das ist so unfassbar, wie diese unterschiedlichen Anpassungsprozesse laufen. So, und wenn wir, womit fangen wir denn am besten mal an? Wir fangen am besten mal mit der Grundsubstanz an, also mit dieser flüssigen Faszie. Das Wichtigste für die flüssige Faszie ist, dass sie fließt, dass sie nicht stagniert. Ja, das kennen wir vielleicht auch schon von den ganzen asiatischen Bewegungskonzepten. Stagnation bedeutet Krankheit. Und genau das ist es. So wie diese flüssige Faszie zu zähflüssig wird, nicht in Bewegung ist, dann bleibt alles, was im Körper an Schadstoffen anfällt, an Giftstoffen anfällt, länger im Gewebe. Weil diese Flüssigkeit ist der Ort des Stoffwechsels, der Ort des Austausches. Das heißt, sie muss gering viskös sein und sie muss fließen, sie muss in Bewegung sein. Ja? Sie muss sich durch den Körper arbeiten. Es darf nirgendwo im Körper irgendetwas zum Stillstand kommen. Dementsprechend ist es erstmal ein sehr umfassendes Programm, das wirklich bis in die kleinsten Gelenkzonen hineinarbeitet. So zum Beispiel, dass es ganz große Bewegungsradien sind für die unterschiedlichen Gelenke, für das Hüftgelenk, für das Schultergelenk, für die kleineren Gelenke, die wir haben, selbst in die Fußgelenke oder in die Fingergelenke hineinschauen. Also jedes Gelenk muss entsprechend seiner Freiheitsgrade in seinem maximalen Range of Motion, so heißt es, Bewegungsumfang bewegt werden. Weil wir dann mit Druckschwankungen arbeiten und wir gehen auch so viel in die Knorpelstrukturen hinein. Ja, und das kann man sich so vorstellen wie so ein Schwamm, dass über Druck diese alte Flüssigkeit rausgepresst wird. Und wenn der Druck dann wieder nachlässt, dann kann wieder neue und frische Flüssigkeit nachfließen, einfließen, diffundieren und hat damit dann wieder eine bessere Versorgungssituation. Es gibt so unterschiedliche Hydrationstechniken, mit denen ich arbeite. Das ist unter anderem eben Range of Motion. Dann sind es diese Druckschwankungen. Druckschwankungen können richtig Kompression sein, kann aber auch Zug sein, also ein wechselndes Dehnen oder Nicht-Dehnen bedeutet auch wieder Versorgung, weil wir damit unterschiedliche Druckschwankungen in den Körper hineinschieben. Dann ist es Wärme, wenn wir schon alleine 1 Grad unsere Körpertemperatur erhöhen, dann bedeutet das für uns 10% mehr Enzymaktivität und 10% mehr Stoffwechselaktivität. So, das heißt, über Wärme haben wir die Möglichkeit, diese Viskosität in der Grundsubstanz runterzufahren, mehr Stoffwechselaktivität zu erzeugen. Es sind Scherungen und Schergleitbewegungen und Rotationen. Die arbeiten so mit diesen Makromolekülen der Grundsubstanz. Kann man sich so vorstellen, dass die wie so ein Knäuel manchmal zusammengeknäuelt sind. Wenn Stillstand ist, dann ziehen diese Makromoleküle sich ganz klein zusammen wie so ein Ball. Und wenn jetzt Scherung oder Rotation als repetitive Bewegung, als wiederkehrende Bewegung kommt, dann sprengen so kleine Crosslinks auf und dann streckt sich das Molekül. Und je größer und voluminöser dieses Molekül ist, desto besser ist dann auch das Schergleitverhalten, desto geringer ist die Viskosität. Also man kann in dieser Grundsubstanz kann man ganz, ganz viel machen mit Bewegung, also Körperwärme erzeugen. Jedes Warm-up macht das. Ja, deswegen ist Erwärmung ganz, ganz wichtig für den Sport, weil wir damit in ein besseres Schergleitverhalten hineinkommen. Dass wir dann großflächige, großräumige Bewegungen machen. Dass wir viel mit bewussten Scherungen und Rotationen arbeiten und immer diesen Blick haben von Druckschwankung. Etwas belasten, entlasten, dehnen, nicht dehnen. Das ist so etwas, was die Grundsubstanz dann in der Viskosität runterfährt, eine andere Fluidität herstellt und damit eine andere Versorgung herstellt. Und trinken. Ja? Ist natürlich davon auch abhängig, es muss viel Wasser auch zugeführt werden, also verhältnismäßig viel Wasser. Ne? Das wissen wir vielleicht, dass wir da unseren Körper gut versorgen müssen, damit auch da der Körper tatsächlich in diesem Grundgewebe des faszialen Systems nicht dehydriert und Gifte meiden. Ne? Alles, was wir Giften zuführen, das ist auch etwas, was die Viskosität hochbringt. Alkohol bringt die Viskosität hoch. Merken wir auch, haben wir am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen. Ne? Bedeutet immer, die Viskosität ist schlecht, Stoffwechselaktivität ist schlecht, macht keinen Sinn. Training, zu viel Training, überlastendes Training, Stoffwechsel, Endprodukt, steigerndes Training, dass zu viel von den Stoffwechselendprodukten als Säure im Körper drin bleiben. Säurelastiges Essen, da müssen wir auch immer wieder schauen, das war schön, eben immer wieder unseren Blick auf die basenreichen Produkte haben. Ne? Wir wissen, Säure können wir selber produzieren, Basen leider nicht, die müssen wir zuführen. Solche Sachen haben alle eine ganz, ganz große Auswirkung auf die flüssige Faszie. So, was braucht das Kollagene-Netzwerk? Das Kollagene-Netzwerk braucht etwas Langkettiges. Da müssen wir uns erstmal lösen von wir dehnen einen Muskel zum Beispiel, sondern wir dehnen immer in langen Strecken über den Körper, damit wir dieses große tensegrale Netzwerk in Szene setzen. Das heißt, wir dehnen, wenn wir dehnen, immer über von einem Körperende zum anderen. Vom Kopf bis zum Fuß, vom Fuß bis zum Kopf, von der einen Körperseite zur anderen Körperseite, nehmen den Körper als dreidimensionales Gebilde wahr. Und jetzt haben wir wahrscheinlich schon gehört, das Wichtigste für dieses kollagene Netzwerk ist eigentlich Spannung. Und das können wir ganz, ganz leicht produzieren über Dehnspannung. weil über Dehnspannung werden so kleine elektrische Felder im Körper hergestellt. Kann man sich vorstellen, wie so ein Magnetfeld, das man baut. Und dieses kollagene Netzwerk, diese kleinen Prokollagen-Moleküle, die richten sich immer entlang der Spannungslinien aus. Und damit können wir so ein bisschen unser eigener Architekt des Körpers werden, so ein innerer Architekt. Ja, also langkettig müssen wir dehnen und multidirektional. Das heißt, in ganz viele unterschiedliche Richtungen, weil dieses kollagene Netzwerk, das haben wir am liebsten, wenn es so eine Art Gitterfasernetzwerk ist. Das heißt, diese kollagenen Linien, die ziehen sich in alle Richtungen und dazwischen ist immer noch ganz, ganz viel Raum für die sie versorgende Flüssigkeit. Ja, die Grundsubstanz fließt quasi zwischen diesen kleinen kollagenen Fasern. Und nicht nur das, sie fließt nicht nur dazwischen, sondern die Makromoleküle der Grundsubstanz, die sind sogar so ein bisschen raum- und richtungsweisend. Kann man sich vorstellen wie so ein Fahnenwald. Diese Moleküle der Grundsubstanz sehen aus wie so ein Fahnenwald mit ganz viel Flüssigkeit gebunden. Und in diesem Fahnenwald liegen dann diese Fasern drin. Und die brauchen wir schön mit immer wieder Lücken zwischeneinander und multidirektional ausgerichtet, weil sie sind dafür da, dass sie die Kräfte weiterleiten können. Und dann sind wir schon beim Krafttraining, dass wir wirklich auch die Kräfte des Krafttrainings gerichtet weiterleiten können und dass es nicht zu Spannungsspitzen irgendwo kommt. Immer wenn so ein kollagenes Netzwerk desorganisiert ist, chaotisch orientiert ist, dann kommt es gerne mal zu Spannungsspitzen. Und diese Spannungsspitzen, die können dann wieder schädigend in dem Körper wirken, können dann wieder Gelenke kaputt machen, können Muskelansätze kaputt machen, können Muskeln kaputt machen, können zu systemischen Krankheiten führen. So, das sind zwei. Kurz zusammenfassend, wir brauchen die flüssige Faszie, die muss möglichst gering viskös sein, die muss ganz fluide sein, die muss fließen, 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 das ist alles Entscheidende. Das kollagene Netzwerk, das muss eine gute Architektur haben, das muss dreidimensional ausgerichtet sein, das darf nicht verbacken, verkleben oder irgendwie sich so fibrotisch verhalten. Und dann haben wir ja gesagt, haben wir die Zelle. Und die Zelle ist der Motor des Ganzen, die Produktionsstätte des Ganzen. Und die Zelle reagiert auf zwei unterschiedliche Dinge. Einmal wieder chemisches Potenzial, also wie ist unser chemisches Milieu, wie ist unser pH-Wert? Fällt der pH-Wert? Fängt sie an, Dinge zu produzieren, die nicht gut sind für den Körper, zum Beispiel mehr Kollagengewebe, das so eher in Richtung Narbenkollagengewebe geht? Und auch die Makromoleküle sind dann wesentlich kleiner und kürzer und können weniger Wasser binden. Also die Zelle muss immer ein ganz, ganz gutes, pH-neutrales, leicht basisches Milieu, Wohnzimmer haben. Dann trainiert die, dann produziert die gut. Und unter anderem neben diesen chemischen Impulsen, die auf die Zelle wirken, gibt es auch noch mechanische Impulse. Und mechanische Impulse sind immer drücken und ziehen. Was anderes geht da nicht. Und da kommen wir eben ganz gut hin mit Zug. So, und wenn wir mehr Kollagengewebe produzieren wollen, gutes Kollagengewebe, dann ist es das Thema Zug, dann ist es das Thema Dehnen und dann ist es leider kein Kuscheldehnen, sondern dann ist es richtig intensives Dehnen. Das ist an die 100% unserer Dehnmöglichkeiten heran. Oder es gibt auch schöne Studien dazu, die sagen so, ah, eigentlich fängt es bei 100% erst an, 100 bis 120%, das ist eigentlich das, was wir brauchen, was uns eine gute Beweglichkeitssteigerung beschert und eben auch eine gute Kollagensynthese beschert. Also richtig, richtig intensiv, wenn wir neues Kollagen haben wollen, das dann vielleicht in eine neue Architektur aufgebaut wird. Das ist vor allen Dingen für die Leute wichtig, die irgendwo Bewegungseinschränkungen haben. Ne? Wenn man merkt, man kriegt den Arm nicht mehr dahin, wo er eigentlich hin sollte, braucht man intensives Dehnen. Wenn die Hände plötzlich den Boden nicht mehr berühren können mit langgestreckten Beinen, dann braucht man schon mal intensives Dehnen. Mhm.
Und wie könnte jetzt mit diesen ganzen Infos im Hinterkopf ein Trainingsplan aussehen, der das Ganze erfüllt? Also wie könnte man seine Woche gestalten, um da möglichst gut zu trainieren und in Bewegung zu bleiben?
Wie oft trainieren wir denn die Woche?
Fünfmal.
Fünfmal trainieren
wir. Sagen wir mal.
Okay, gut. Also wichtig ist ja sowieso immer, auch für die Leute, die ganz gerne und ganz viel trainieren, ein Tag Trainingspause ist Pflicht, ne? Ein Tag Pause. Wenn wir zwei haben, ist auch gut, dann haben wir noch nichts verloren. Dann müssen wir bloß die Tage dazwischen natürlich gut trainieren. Wir gucken uns jetzt nur das fasziale System an. Es gibt noch das Herz-Kreislauf-System, es gibt noch das Muskelsystem, es gibt noch das neuronale System. Ja? muss nur mit eingebaut werden. Faszial. Braucht es jeden zweiten Tag? Und da orientieren wir uns tatsächlich an den Ergebnissen, wie wir sie eigentlich aus dem Krafttraining kennen, weil all die Ergebnisse, die dort einmal durch vielfältige Forschung halt zutage getreten sind, sind eigentlich die Ergebnisse, die nicht die Muskelzelle, sondern wahrscheinlich das fasziale System betrafen. Das heißt, ein intensiver Trainingsreiz wird gesetzt und danach brauchen wir 48 bis 72 Stunden Pause. Intensives Trainingsreiz fürs fasziale System wäre intensives Dehnungstraining. An diese eben genannten 100-120% der individuellen Möglichkeiten heran. Bedeutet, wir sprengen auch einiges in dem Fasernetzwerk. Wir machen kaputt. Ja, wir machen kaputt, wir machen bewusst kaputt. Wir machen diese kleine Mikrotraumatisierung im Körper. Kleinstverletzungen, wo man ja immer dachte, so, das ist wahrscheinlich Muskelkater. Ne? Das war so Kleinstverletzungen, Mikrotraumatisierung direkt in der Muskelzelle haben. Sehr wahrscheinlich passiert das sehr selten, sondern die Hauptmikrotraumatisierung, die wir auch beim Krafttraining haben, findet auf faszialer Ebene statt. Das heißt, wir sprengen kleine Kollageneinheiten in den Muskelfaszien, ja, im Endomysium, Perimysium, im Epimysium oder aber im Übergang von dem Peri- oder Epimysium zur Sehne, dass wir da halt hohe Spannungen setzen. Wir jetzt mal gedacht über Dehnungstraining, hochintensives Dehnungstraining, wir machen kaputt, wir sprengen also in diesem kollagenen Netzwerk, sprengen wir kleine Strukturen, danach beginnt ein Heilungsprozess. Das heißt, die Zelle wird sowohl auf chemischem Wege wie auch vorher schon auf mechanischem Wege animiert, mehr zu produzieren. Es gibt neues Kollagengewebe, das neue Kollagengewebe muss sich strukturieren, muss sich einbauen. Dazu braucht es die Zeit von 48 bis 72 Stunden. So, das heißt, Dehnungstraining intensiv alle zwei Tage und da ruhig auch, wenn es den ganzen Körper umfassen soll, ist das nicht nur eine kleine Dehnungseinheit, nachdem man etwas anderes gemacht hat, sondern das ist schon mal so ein 60-minütiges Training. Ja, wenn man den ganzen Körper durcharbeitet, dann braucht man das wirklich als separate Trainingseinheit. Das wäre alle zwei Tage. Man könnte das vielleicht auch kombinieren noch mit einem intensiven Krafttraining, weil Krafttraining bedeutet für die Faszie auch Dehnung. Wenn wir uns das vorstellen, wir haben den Muskelbauch und der Muskelbauch beim Krafttraining verändert er ja sein Volumen, dann wird er breiter, dann verändert er seinen Querschnitt und wenn er den Querschnitt verändert, dann spannt ja die Faszie quasi horizontal auf. Und damit entsteht auch wieder mehr über dieses radiale Aufspannen in den Ansatzpunkten zu den entsprechenden weiterverlaufenden Sehnen oder zu den weiterverlaufenden faszialen Anteilen. Also Dehnung kann das klassische Dehnungstraining sein oder aber es kann auch kombiniert sein mit Krafttraining. Ist der Faszie nämlich egal, sie merkt es nicht. Sie merkt nur, es wird gedehnt. Ja, und zwar intensiv. Ja. So, und muss danach schön ausheilen. So, und in den Zeiten dazwischen kann man dann nämlich schön mit einem Flow-Training arbeiten. Das ist niedrigintensiv, das setzt keine neuen Verletzungen, sondern das ist im Prinzip ein Mobilisationstraining für den ganzen Körper, ein weiches Training, ein fließendes Training, wo alle Bewegungen ineinander übergehen, mit dem Ziel, die Flüssigkeit, die wir im Körper haben, mitnehmen, in Bewegung setzen, durch den Körper zirkulieren lassen. Am besten noch kombiniert mit so ein bisschen Körperwärme, ne, dass man, ich sage immer so ganz gerne, so leicht angeschwitzt. Ne? Wenn man so leicht angeschwitzt ist, ist perfekt, weil dann haben wir schon mal so ein bisschen Körperwärme produziert. Die Viskosität ist ein bisschen runtergegangen im Körper und dann können wir richtig schön die Flüssigkeiten durch den Körper treiben und ins Arbeiten kommen. Das sind immer so diese regenerativen Einheiten zwischendrin. Die braucht man an den Tagen, wo man nicht hochintensiv trainiert. So, dann wären wir ja quasi vielleicht bei 3 intensiven Trainingseinheiten, bei 2 versorgenden Trainingseinheiten. Und dann müssen wir, glaube ich, irgendwann nochmal, entweder jetzt oder vielleicht auch ein bisschen später, einen Blick werfen in dieses wunderbare sensorische Netzwerk im faszialen System. Bisher haben wir so von Faszienzellen gesprochen, von Fasern, von Flüssigkeit. Aber in dem faszialen System sitzen unsere ganzen Rezeptoren und Sensoren des Körpers zu einem ganz, ganz großen Teil. Das ist zwar ein anderes System, das ist das neuronale System. Aber über die Faszien können wir auf das neuronale System Einfluss nehmen. Nicht umsonst ist es ja so, dass man mit irgendwelchen Drücken auf dem Körper auch gute Effekte erzielen kann, auch im faszialen System. Das heißt, wir können dann das sensorische System so ein bisschen greifen und damit teilweise auch Spannung rausnehmen aus den Faszienzellen. Weil diese Faszienzellen, die haben nämlich so ein kontraktiles Element. Das ist das, was die fasziale Training überhaupt auch irgendwann mal zu seiner Prominenz gebracht hat, dass man das festgestellt hat. Dass die Faszienzelle ein Aktinmolekül besitzt. Und Aktin kennen wir eigentlich nur aus der Muskelzelle. Das kennen wir nur aus dem Sarkomer, wo Aktin und Myosin eine Einheit bilden und den Muskel zur Kontraktion zusammenführen oder dementsprechend auch wieder auseinanderbringen können. Und die Faszienzelle hat auch so ein Ding, hat auch so ein Eiweiß, Struktureiweiß, aber eben nur ein Aktin. Und damit ist es nicht willkürlich kontrahierbar, sondern unterliegt dem autonomen Nervensystem oder aber den chemischen Botenstoffen, die im Körper sind, ob dieses Aktinfilament kontrahiert. Und wenn es kontrahiert, dann wird so eine Faszie ganz gerne auch mal kurz und klein und steht unter Spannung. Und das ist auch das, was wir manchmal als Ergebnis davon tragen, von einem Krafttraining, dass die Faszie richtig fest wird. Und das darf nicht so bleiben. Das darf keine Dauerkontraktur sein im faszialen System. In den Muskelzellen baut sich das über Botenstoffe relativ schnell wieder ab. Und wenn wir in der Regeneration sind von 48 Stunden, dann ist in der Regel immer wieder der Ursprungszustand hergestellt, dass das Aktin und Myosin wieder in seine Ursprungslänge gegangen ist. Das ist im faszialen System manchmal anders, dann bleibt diese Kontraktion länger. Und das darf nicht sein. Und da kann man sich immer so schön dieses Yin- und Yang-Zeichen vorstellen und sagen, ja, alles, was wir an Spannung in den Körper reinbringen, brauchen wir auf der Gegenseite eben auch als Entspannungstraining. Und dann können wir tatsächlich über ein Entspannungstraining auch die Spannung aus den Faszienzellen wieder rausziehen. Also das müsste da noch ergänzt werden zu den intensiven Trainingseinheiten, zu den flowigen Trainingseinheiten. Man braucht es noch ein Entspannungstraining. Bei mir in meiner Ausbildung mache ich so, dass das ist das Training auf 5 Säulen basierend. Da gibt es 5 Trainingssäulen. Eine Säule heißt Fascial Stretch. Da geht es um dieses ganze Thema Dehnung und Kollagene, Architektur und Ausrichtung. Dann das Thema Flow natürlich, Fascial Flow. Da geht es um diese Versorgung. Da gibt es Fascial Power. Ja, Fascial Power ist nämlich nicht nur dieser Dehnungseffekt, den wir gerade besprochen haben, sondern da gibt es auch noch so etwas anderes, was Tensequity heißt, also so spannungsweiterleitende Systeme. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und dann gibt es Fascial Elasticity, da gibt es auch ein richtig schönes Elastizitätstraining für die Faszien, damit die auch ihre Elastizität aufbauen oder aber auch halten. Und dann eben dieses Thema Fascial Sense, wo es um die Sensoren, Rezeptoren und das Entspannen der Faszien letztendlich geht.
Mhm. Ja, unglaublich spannend und ganz schön viel zu wissen. Ja, genau.
Du darfst mich immer bremsen, wenn es zu viel wird. Ne? Bremst mich aus. Also wir könnten hier mit Sicherheit einige Tage sitzen und sprechen. Ne? Und das stimmt. Wenn dir der Kopf raus sagt, so Gunnar, jetzt mal kurz Stopp. An einer anderen Stelle weiter, okay?
Nein, also ich denke, ich komme bisher mit und ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und es ist ja wahnsinnig interessant, da echt einfach mal einen tieferen Einblick von einer Expertin zu bekommen. Und du hast jetzt angesprochen, dieses Thema Spannung. Und wir haben jetzt auch schon ganz viel darüber gelernt, was ist gut für unsere Faszien. Und an der Stelle mal die Frage, können denn unsere Faszien eigentlich verkleben oder verhärten? Das ist ja was man häufig hört. Und welche Rolle spielt hier dann vielleicht die Faszienrolle, die du auch schon angesprochen hast?
So, wieder ein großes Ding, ne? Ja, also erstmal beantworte ich ja. Die können verhärten und verkleben. Das ist im Prinzip so mein Lieblingsspruch, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, Gunda, könntest du mal kurz irgendwie da im Bein, da habe ich eine verklebte Faszie. Wo ich immer denke, woher weißt du das? Wie kommst du auf die Idee, dass da eine Faszie verklebt ist? Sag mir doch erstmal, was du spürst. Was ist denn deine Wahrnehmung? Und dann können es nämlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, die zu dieser Wahrnehmung führen. Und vielleicht ist eine Ursache in den Faszien. Und dann gibt es noch ganz viele andere. So, wenn wir von verklebten Faszien sprechen, dann geht es meist darum, irgendetwas ist adherent. Irgendwas ist miteinander in Kontakt getreten und lässt sich nicht mehr gut gegeneinander verschieben. Ja, dazu ist ja auch die fasziale Struktur im Körper da. Dazu haben wir diese ganze Flüssigkeit. Das dient natürlich nicht nur der Versorgung, sondern das dient auch der Bewegung, also der Verschieblichkeit der einzelnen Strukturen gegeneinander. Dass zum Beispiel die Haut gegenüber der darunterliegenden Muskulatur sich verschieben lässt, dass die Gelenke sich gegenüber den Gelenkpartnern verschieben lassen, dass die Muskelzellen überhaupt sich kontrahieren können. Dazu braucht es ja auch eine gewisse Verschieblichkeit. So, wir haben es relativ gut untersucht, das heißt nicht ich, sondern unsere Gruppe der Fascia Research. Und da haben wir eine tolle Gruppe, die sich nur um die thorakolumbale Faszie ganz intensiv gekümmert hat die letzten Jahre. Das war die Helene Langevin mit ihrem Team und hat geguckt, das korreliert ja auch ganz häufig mit Schmerz. Das heißt, wenn diese thorakolumbalen Lamina, wir haben so unterschiedliche, relativ derbe fasziale Schichten im unteren Rücken. Und die nennen sich Lamina und da liegen drei übereinander in der Regel. Und die müssen gegeneinander verschieblich sein, damit Bewegungen des Körpers ausgeführt werden können. Damit der Arm und das Bein sich bewegen kann, damit Kräfte gut übertragen werden. Und wir wissen, es gibt eine ganz, ganz enge Korrelation von Abnahme dieser Verschieblichkeit und Schmerz. So, von daher hat es sich natürlich gelohnt, da mal hinzuschauen, was ist denn mit dieser geringeren Verschieblichkeit? Und dann ist es tatsächlich so, dass diese Blätter miteinander in Kontakt treten und festkleben. Ja, das ist so verklebte Faszien. Und dann wissen wir immer noch nicht ganz genau, was klebt denn da eigentlich. Manchmal ist es eine ganz zähe Masse an Grundsubstanz, also eine ganz, ganz hohe Viskosität in dieser flüssigen Faszie. Man kann sich das vorstellen wie so ein Honigglas. Ja, wenn man ein Honigglas in den Kühlschrank stellt, dann ist das etwas sehr, sehr Festes. Und nimmt man dieses Honigglas aus dem Kühlschrank raus und erwärmt es, dann wird es flüssig. Ja, also es ist eigentlich eine flüssige Masse, die sich dann in einen anderen Zustand quasi gebracht hat, in einen anderen Aggregatzustand gebracht hat. Und ähnlich kann es sein mit der flüssigen Faszie im Körper, dass diese Grundmasse sehr hoch viskös ist, densifiziert ist und es damit zu einem Gefühl von verklebt kommt. Es bewegt sich nichts mehr. Ja? Es bewegt sich nichts mehr, es ist fest. So. Das ist das Beste, was uns passieren kann, weil dann brauchen wir im Prinzip bloß Wärme, Hydrationstechniken, Schergleiteigenschaften, Dehnung, Variantenreichtum, damit diese hochvisköse Masse wieder weniger viskös wird und ruckizucki sind plötzlich diese Verklebungen weg. Ja? Es ist nichts mehr adherent, es fließt wieder, es gleitet wieder, Schergleitfähigkeit ist wieder hergestellt. Das merken wir manchmal, wenn wir im Training sind, dann sind wir am Anfang des Trainings total fest und es geht überhaupt gar nichts. Und am Ende des Trainings sagt man auch, guck mal, hat schon richtig was gebracht, ich komme schon mal in eine ganz andere Reichweite hinein. Die ganzen Verklebungen sind weg. Kann auch gut sein, dass das eine gewisse Nachhaltigkeit hat, wenn ich danach sorgsam mit mir umgehe, wenn ich meine Regenerationszeiten einhalte, wenn ich mich gesund ernähre, dann kommt ja dieser hochvisköse Zustand auch nicht zurück. So, das meiste ist allerdings, dass es richtige kleine Bausteine zwischen den einzelnen Strukturen gab. Das kann sein, dass das kollagene Gewebe sich irgendwie chaotisch zusammengefügt hat und kollagenes Gewebe ist immer vernetzt über Crosslinks. Es gibt ganz viele physiologische Crosslinks, die brauchen wir. Das sind kleine Moleküle, die entweder die Kollagenfasern miteinander verbinden oder die Kollagenfasern irgendwo anders anheften, an eine neue Struktur anheften. So, und das kann sein, dass wir von diesen Verbindungsmolekülen dann einfach zu viele haben. Unphysiologische Crosslinks haben. Und das ist das Häufigste, was passiert, wenn wir so das Gefühl haben, wir sind verklebt, wir sind irgendwie verbacken, da passiert nichts mehr, die Beweglichkeit ist nicht mehr da. Dann sind es diese unphysiologischen Crosslinks. Das dauert dann etwas länger, bis wir die wieder gelöst haben, bis sich diese Verklebung wieder aufgelöst hat quasi. Dazu braucht es natürlich auch wieder eine gute Grundversorgung und dazu braucht es dann aber eben auch diese intensiven Dehnreize, weil die sprengen dann teilweise diese unphysiologischen Crosslinks auf. Und dann braucht es ein weitergehendes Training natürlich, multidirektional, langkettig, damit sich dann diese physiologischen Crosslinks, diese Verklebungen nicht wieder bilden. Gehe ich sofort wieder in mein altes Bewegungsmuster zurück, dann holt sich der Körper das, was er vorher hatte. Erstmal gibt es das genetische Programm dafür und zum anderen hat der Körper es ja auch aufgebaut, weil der Alltag es wahrscheinlich so hergegeben hat, ne? Das heißt, wenn ich immer rund sitze und immer meine Schultern leicht innen rotiert sind, dann werde ich relativ viele verbackene Situationen, vermehrte Crosslinks, vermehrte Festigkeiten im vorderen Schulterbereich haben. Und dann nutzt es nicht, wenn ich mich einmal aufrichte. Dann nutzt es dann nur, wenn ich mich regelmäßig aufrichte und immer wieder neu ins Training gehe und dem Körper immer wieder diesen neuen Impuls gebe. Das braucht gerade so die Halbwertszeit von Kollagen. Die Halbwertszeit ist ja immer so, bis die Hälfte einer Gewebestruktur, die man sich so anguckt, abgebaut ist und wieder neu aufgebaut ist. Alles ist im Fluss, ne? Es gibt immer einen Abbau und einen Aufbau im Körper. Und die Halbwertszeit von Kollagen, sagt man so, ist bei ungefähr einem halben Jahr. In einigen Strukturen etwas schneller, in anderen etwas länger. Das hängt natürlich auch so ein ganz bisschen vom Alter, vom biologischen Alter des Körpers ab. Aber das heißt, da brauchen wir länger. Ja, um diese Verklebung zu lösen. So eine richtig mit Nachhaltigkeit sollte man schon mal regelmäßig über 2-mal die Woche, 3-mal die Woche, über ein halbes Jahr, über ein Jahr, am besten mal über 2 Jahre trainieren. Dann hat man richtig coole Ergebnisse und dann sind ganz viele von diesen Verklebungen im Körper weg. Ja? Dann gibt es natürlich noch Verklebungen, die sind richtig böse. Das sind dann so fibrotische Veränderungen. Da ist das kollagene Gewebe quasi krankhaft verändert. Das ist Narbengewebe geworden. Da haben wir meistens dann gar keine Chance. Da haben wir als Beweger keine Chance und da haben wir in der Regel auch als Manualtherapeuten keine Chance. Wenn das so eine richtige Fibrose ist, dann hat nur der Chirurg eine Chance. Weil das muss dann raus. Wenn es richtig stört, dann muss das raus. Und da muss man gucken, dass man danach ganz kontinuierlich wieder dran trainiert, damit es sich nicht wieder bildet, weil auch so ein fibrotisches Gewebe hatte ja irgendeine Ursache, warum sich das da gebildet hat. Und ändern wir an diesem inflammatorischen Umfeld in diesem Bereich nichts, wird die Fibrose auch sofort wieder kommen. Also da müssen wir dann auch wieder schön für sorgen. So, und dann müssen wir jetzt den Schwenk machen in Richtung Formrolling, oder?
Ja.
Das ist die Rolle, die auf dem Körper herumarbeitet und gerne mal ja genau in diese verklebten Strukturen hineingeht. So haben wir es ja mal gelernt, ne? Dass wir mit der Rolle über den Körper gehen und nach prominenten Punkten suchen, die entweder besonders viel Schmerz machen oder die besonders viel Spannung machen, die wahrscheinlich diese verklebten Strukturen sind. Und dann war die Idee, und das war eine tolle Idee, muss man sagen, dass man sagt, man geht quasi in dieses Gewebe hinein mit der Rolle. Und auch meine Lieblingsvorstellung, die muss ich hier vielleicht auch mal kurz preisgeben. Das war so quasi meine fast erste Formrolling-Ausbildung. Ich bin, kann ich vielleicht vorwegnehmen, bin fast wahnsinnig geworden. Da wurde uns erklärt, man muss sich das so vorstellen. Das fasziale Gewebe ist wie so ein Kuchenteig. Rund, verbacken, eng. Und jetzt kommt diese Faszienrolle und rollt über diesen Kuchenteig rüber und alles wird ganz weich und ganz durchlässig und breit und alle Verklebungen sind weg, wo ich sage, ein sensationelles Bild und hat mit der Realität so gar nichts zu tun. Also so richtig gar nichts, gar nichts. Ich habe mich da in der Gruppe umgeguckt und habe gesagt, hallo, könnte sich mal hier vielleicht einer auch wundern, dass das ein komisches Bild ist, das wir hier gerade gestellt kriegen. Weil wenn das so schön wäre, dann könnte man nur irgendwie mal kurz auf den Körper raufdrücken und alles wäre wieder schön. Es gab natürlich ganz viele Studien, es gibt immer noch ganz viele Studien über das Formroll-Training zum Nutzen des Formroll-Trainings. Und somit gab es natürlich auch da eine Studie, wo man sich sogar mit Ultraschall, hat man sich den Querschnitt der Faszie angeguckt und da kann man ja ganz gut erkennen, wo sind diese flüssigkeitsdurchflutenden Bereiche, und wo sind die Faserbereiche? Die erscheinen dann eher so ein bisschen hell und milchig. Und dann hat man sich das Bild vorher angeguckt, dann hatte man eine Intervention mit der Rolle und dann hat man sich hinterher das Gewebe angeguckt und das Gewebe hat im Querschnitt zugenommen. So, das heißt, diese etwas dunkleren Anteile, die wurden größer und man hat dann halt geschlussfolgert, hat gesagt, das ist ja geil, das Formrolltraining hydriert. Das bringt mehr Flüssigkeit in das behandelte Gewebe. Und das wäre sensationell. Und das ist auch das, was leider, muss man fast sagen, leider immer noch hängen geblieben ist, weil es viel für Regeneration benutzt wird nach dem Sport, ja auch im Leistungssport benutzt wird. Und der DFB setzt die Rollen ein, weil man denkt, auch aufgrund dieser Studie und einige Folgestudien, die Ähnliches gezeigt haben, ist ja immer dann meistens eine Kette von vielen Arbeiten, die so aufeinander aufbauen, die gezeigt haben, dieses Volumen, dieser Querschnitt wird größer. So, und leider ist das so eine kleine Fehlinterpretation, weil diese Grundsubstanz, das sind ja Moleküle, das sind richtig große Moleküle und wir haben schon gesagt, diese Moleküle, die können sich so zusammenziehen, die können verklumpen Und das machen die bewusst, wenn nämlich Druck auf sie wirkt. Dann ziehen die sich zusammen und dann haben sie eine bessere Kompressionseigenschaft. Das ist unter anderem das, was wir auch beim Warm-up-Trainings machen mit der langsamen Progression der Belastungssteigerung. Wir fangen easy an und werden immer intensiver, arbeiten immer intensiver mit Drücken in den Gelenken, damit genau das passiert. Damit genau diese Moleküle sich langsam zusammenziehen und damit besser in der Kompression arbeiten können und quasi einen Gelenkschutz oder einen Körperschutz darstellen. Und das ist das, was wir dann letztendlich auch gesehen haben bei der Form Roll. Das ist ein anderer Zustand dieser Makromoleküle. Die haben sich verknäuelt und haben sich quasi auf diesen Druck eingestellt als Dämpfungssystem. Bedeutet aber, wenn man so ein Molekül hat, das kann sich ganz lang strecken. Das kennen wir vielleicht aus dem Hyaluronan. Das kennen ja einige von euch. Ne? Das ist ein ganz, ganz langkettiges Molekül, das unfassbare Wassermengen, Wassermoleküle binden kann. Das kann es besonders, wenn es denn dann gestreckt ist. Ja, wenn es sich zusammenknäuelt, kann es weniger Wasser binden, aber dann hat es eine bessere Oberflächenspannung, dann kann es eher in der Kompression besser arbeiten. So, und das ist das, was mit diesen Molekülen passiert ist. Die haben sich verknäuelt, die sind aus dieser langen Streckung weg, sind zusammengeknäuelt und damit entsteht ein anderer Querschnitt. Wenn die sich strecken, sinkt der Querschnitt. Wenn die sich knäueln, steigt der Querschnitt. Und das ist das, was diese Studie gezeigt hat. Das heißt, das Gewebe hat sich vorbereitet auf mehr Kompression. Und ist nicht dadurch besser hydriert, sondern eigentlich im Gegenteil schlechter hydriert. Und dementsprechend ist es an der Stelle leider auch für die Regeneration, wenn es um Stoffwechselaktivität geht, nicht geeignet. Ja, so. Und auch bezüglich dieser Verklebungen hat man sich ja eben so vorgestellt, man kann so schön diese Crosslinks so wegrollen. Ne? Und dann sind diese ganzen überflüssigen, unphysiologischen Crosslinks sind dann einfach nicht mehr da. Das funktioniert leider auch nicht. Hat man gedacht, ja, aber man ist doch hinterher beweglicher als vorher. Das waren auch wieder diese kleinen Interventionsstudien, ne? Gemessen, Beweglichkeit gemessen, meinetwegen Fingerbodenabstand gemessen, dann eine Intervention mit Formrolling gemacht, dann wieder Fingerbodenabstand gemessen und man war hinterher beweglicher als vorher. Hat auch wiederum nicht so unbedingt mit der Faszie an sich zu tun, sondern hat eher was mit dem neuronalen System zu tun, weil man da über Druck in die Entspannung kann und über die Entspannung kommen wir in einen anderen Range of Motion. Zeigt schon alleine, dass wenn man dann 10 Minuten nicht rollt, ist die Beweglichkeit genauso wie vorher. Also da kommen wir nicht rein. So, und was wir jetzt allerdings in einigen Studien auch schon gesehen haben, ist, dass wenn wir vermehrt eben ins Formrolling gehen, dann schaffen wir es, uns Fibrosen zu rollen. Das heißt, nicht weniger Crosslinks entstehen, sondern mehr. Und es entsteht sogar ein gestörtes Kollagennetzwerk, ein Narbenkollagennetzwerk, weil wir sehr wahrscheinlich mit dem Formrolling häufig kleinste Mikroverletzungen produzieren. Und wenn wir Verletzungen haben, bedeutet das ja immer, dass eine Entzündlichkeit entsteht. Das heißt, das chemische Milieu verändert sich. Und mit dieser kleinsten Entzündlichkeit verändert sich dann wieder die Kollagensynthese. Es entbildet sich mehr Narbenkollagengewebe als gesundes Kollagen-Typ-1-Gewebe. So, und von daher müssen wir eigentlich nur häufig genug rollen und wir machen es eher fester als weicher. Wir haben bei dem Formrolling haben wir so ganz bisschen ein kleines Problem, muss man fast sagen, weil wir haben eine unfassbar gute Studienlage zum Nutzen der Formrolls. Das ist, um zum Abschluss zu kommen, glaube ich, ganz interessant. Das war so ein bisschen Trendthema, alle haben sich für interessiert. Es sind leichte Interventionen, so eine Rolle kostet nicht viel. Ja, man kann sie schön im Studienkontext machen mit seinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Und es ist eine schöne Interventionsstudie, um eine Kurzzeit- oder meinetwegen auch Mittelzeitintervention zu messen. Das heißt, irgendwie vorher was machen, dann Formrolling, hinterher was machen. Vorher Jump-and-Reach-Test, Formrolling, hinterher Jump-and-Reach-Test. Vorher eine Sprintstrecke, Formrolling, hinterher eine Sprintstrecke. Da haben wir ganz, ganz viel, was diesen Nutzen von Formrolling dokumentiert. Häufig mit einem positiven Ergebnis. Häufig aber auch wirklich ein bisschen kritisch im Studiendesign, muss man sagen, weil meistens gab es eine Vergleichsgruppe, aber diese Vergleichsgruppe hat nichts gemacht. Wenn ich mir so vorstelle, ich mache einen Jump-and-Reach-Test, Alle springen, eine Gruppe sitzt, die andere rollt, alle springen, dann springt natürlich diejenige, die dann mal ein bisschen Intervention gemacht hat über Formrolling, höher als die Gruppe, die gesessen hat. Hätte man jetzt noch mal eine andere Gruppe dazu genommen, die vielleicht ein anständiges Warm-up gemacht hätte, wäre die wahrscheinlich höher gesprungen als die Formrolling-Gruppe. Mhm. Ja, also von daher sind die Ergebnisse da manchmal ein bisschen schwierig, weil immer mit Vergleich zu nichts analysiert wurde. Und in der Regel waren es relativ kleine Probandengruppen, in der Regel waren es relativ junge Leute. So einige Meta-Analysen zeigen, dass Übersichtsarbeiten, dass meistens die Studienkohorte so im Durchschnitt 23 Jahre alt war. Das ist natürlich sehr jung. Ne? Da ist ja der Körper noch ganz anders aufgestellt als vielleicht mit über 50 oder 60. Und dann reagiert er da nochmal ganz anders. Und das Grundproblem ist natürlich, dass es immer nur Studien gibt, die Nutzen nachweisen. Das ist klar, so muss das auch sein, weil jegliche Ethikkommission an jeder Uni würde sofort zurückweisend agieren, wenn man sagt, pass mal auf, ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, ob man mit Foam Rolling so richtig das Gewebe kaputt macht. Dann sagen sie, nee, das machst du mal nicht. Ne? Weil so wie irgendwie Gefahr im Raum steht, sagen sie natürlich, nein, diese Studie führen wir nicht durch. Dazu gibt es uns, wir schädigen keinen. Ja? Noch nicht mal, wenn es ein Gedankenkonstrukt ist. Das heißt, es gibt keine Studienlage, die Schädigung durch Formrolling nachweist. So, und jetzt haben wir seit 2019 haben wir so eine illustre Gruppe von Experten zusammengefahren. Das ist eine Gruppe aus lauter Sportwissenschaftlern, aus Medizinern, aus Faszienforschern, die sich diesem Thema mal angenommen haben. Und das war zunächst erstmal war es ein Delphi-Prozess. Das ist eine Form von Studiendesign, die so in unterschiedlichen Fragerunden läuft. Und da haben wir ein Autorenkolleg befragt, also alle diejenigen identifiziert, die auf irgendeine Weise sich zu Foam Rolling mal publiziert haben. Ja, publiziert haben auf den gängigen Publikationsplattformen wie PubMed und Medline und haben mal so einige Publikationsebenen festgelegt und dann haben wir die ganzen Autoren angeschrieben. Die meisten von diesen Autoren waren überhaupt gar nicht mehr zu identifizieren, weil meistens war es dann irgendwie so eine solitäre Arbeit, die zum Abschluss zu irgendwas geführt hat und danach haben sie dieses Thema aber gar nicht mehr weiter verfolgt. Einige andere haben reagiert und mit diesen Autoren haben wir dann gearbeitet und haben versucht herauszufiltern, was sie als Experten, als Fachmänner für Foam Rolling oder Fachfrauen auch für Foam Rolling, was sie an Gefährdungspotenzial hinter diesem myofaszialen Selbstbehandlungstraining sehen. Da kam erstaunlich wenig raus. Also die sagten dann, aufpassen bei Knochenbrüchen. Ja, finde ich, ist eine gute Idee. Ne? Mhm. Aufpassen bei offenen Wunden, nicht so oft drüber rollen. Mhm. Ne? So. Und so viel mehr war es dann gar nicht. Dann gab es noch so ein paar Knochenerkrankungen, also wirklich große Krankheitsbilder, die genannt wurden, aber gar nicht so richtig das kleine Feine, wo wir sagen, so wie sieht es denn eigentlich mit den Arterien aus? Wie sieht es mit den Venen aus? Wie sieht es mit den Venenklappen aus? Wie sieht es mit dem Gewebe an sich aus, mit dem Kollagengewebe? Gibt es Entzündlichkeiten? Wie sieht es mit den Knochen aus. Also man kann sich ja viel erdenken, wo eventuell Anpassungserscheinungen stattfinden und vielleicht positiver, vielleicht negativer Art, aber da hatten die sich gar nicht so sehr mit auseinandergesetzt oder wir haben nicht die richtigen identifiziert. So, das Ding war abgeschlossen, dann gab es eine Praktikerbefragung, eine zweite Runde, die hat halt diejenigen befragt, das geht ja immer nur, wenn man nichts an Kontraindikationen nachweisen darf, geht es nur über Fragerunden, also haben wir einen Fragenkatalog entwickelt und haben halt Menschen befragt, die mindestens ein Jahr sich schon mal mit dem Thema Formrolling auseinandergesetzt haben, es selber praktiziert haben und als Multiplikatoren unterwegs waren. Also dementsprechend Trainer und Therapeuten, die in irgendeiner Weise das Formrolling-Training angeleitet haben und haben hier nach den möglichen Gefährdungspotenzial gefragt. Das Ergebnis, das gibt es schon, das ist aber noch nicht publiziert und von daher kann ich da jetzt auch noch nicht so richtig gut drüber sprechen, weil das muss natürlich diejenige machen, die da die Studienleitung übernommen hat und dann können wir auch da über die Ergebnisse sprechen. So, und die dritte Runde, die ich jetzt persönlich auch ganz spannend finde, die geht jetzt gerade in die Startlöcher. Das wird eine Medizinerbefragung werden, also von allen möglichen Fakultäten, Orthopäden, Kardiologen, Allergologen, Phlebologen, Immunologen, jegliche Gruppierung, denen wir quasi so Zahlen, Daten, Fakten zuspielen, mit wie viel Druck wird gearbeitet. Wir haben schon Ergebnisse, wie ist der intraarterielle Druck, wie ist der venöse Druck. Wir haben Filme, wie die Venenklappen reagieren, wenn man mit einer Formrolle drüber geht. Wir haben eine ganze Menge Bildmaterial, dass wir ihnen also so ein bisschen was vorspielen und sagen, so pass mal auf, das ist das, was hier passiert. Mit dieser Rolle wird gearbeitet, mit dem Impact wird gearbeitet. Was ist vorstellbar, was in diesem Gewebe passiert? So, und da warten wir ja dann noch drauf, dass wir jetzt diese Studie durchführen. Und dann werden diese drei Studien zusammengefahren. Und dann hat man so ein bisschen eine Idee, wie vielleicht so eine Formholing auch gar nicht immer nur ganz Gutes bewirkt, sondern vielleicht auch ein gewisses Gefährdungspotenzial hat. Und man in jedem Fall gut beraten ist, wenn man es individuell und dosiert einsetzt und nicht übergreifend und global über die gesamte Menschheit. Das macht mir manchmal so ein ganz bisschen Angst, ne? Auch gerade wenn Menschen sowieso schon Bluthochdruck haben und ein elastisches Problem in ihren Gefäßen haben und man geht dann wirklich mit einer hochdosierten Druckbelastung auf diese Gefäße drauf, was manchmal auch so die Tromben, die man vielleicht gar nicht kennt, ne, tiefe Venentromben, und man geht mit diesem hohen Druck drauf, können die sich lösen? Wir haben so einige Fallberichte gesammelt, die einem auch wirklich ein großes Ausrufungszeichen auf die Stirn malen und sagen so, Achtung, Achtung, wir hatten neulich gerade direkt eine Infarktsituation, die direkt nach dem Formhole-Training stattfand. Da weiß man natürlich nicht, hängt es damit zusammen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Dann haben wir Knochenbrüche, tatsächlich relativ viele Knochenbrüche direkt beim Formhole-Training. Es sind Rippenbrüche, es war aber auch ein Oberschenkel-Halsbruch. Also wir sind so ein bisschen dabei, auch Fallberichte zusammenzutreiben, aber man braucht natürlich auch da viele, viele Fallberichte, um daraus eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Deswegen vielleicht hier auch ein Aufruf an alle, die es hören, wenn es in irgendeiner Weise eine Idee gibt oder eine Erfahrung, eine Selbsterfahrung gibt oder auch Fremderfahrung, wo Formrolltraining zu einer Schädigung geführt hat, dann bitte, bitte, bitte kommunizieren, und da schreiben wir vielleicht einfach dann nochmal die E-Mail-Adresse, wo dann dieser Erfahrungsbericht hingesandt wird, in den Anhang oder die Capture, ne?
Ja,
genau.
Und gibt es da jetzt aber in diesem Zusammenhang auch irgendwie Tipps von dir, wie man die Rolle richtig oder eben auch falsch anwendet? Weil alle, die das jetzt gehört haben und vielleicht regelmäßig die Rolle benutzen, haben jetzt vielleicht Angst. Hoffentlich passiert mir da nichts.
Ja, Angst oder finden mich doof. Ne, das ist ja auch immer so, weil ich, da kommst du daher und sagst, was will die eigentlich? Alle rollen, und es gibt so viele Leute, die sagen, das ist super. Und jetzt kommt die daher und sagt, jetzt nimmst du mir was weg, was mir eigentlich gut tut. Ne? Und das ist ja somit das Hauptargument. Ja. Man arbeitet mit der Rolle und man fühlt sich hinterher besser. Ja? Weil man auch so viel mit diesen Sensoren arbeitet. Wir schaffen es ja wirklich damit, auch so ein Körpergefühl aufzubauen und teilweise Spannung zu nehmen und loszulassen, teilweise sogar Schmerzen ein bisschen zu überschreiben. Die kommen, wenn sie eine richtige Relevanz haben, kommen sie hinterher wieder. Aber manchmal ist es auch einfach so ein Durchbrechen von so einer kalibrierten Schmerzschleife, die gar keine Ursache mehr hat. Und die man damit ganz gut lösen kann. Also mein Tipp auf die Schnelle ist wirklich natürlich ein dosiertes, individualisiertes Einsetzen. Ich bin großer Fan davon, die Beine nicht zu rollen, weil wir an den Beinen einfach doch eine sehr große Trompengefahr haben. Ja, je nachdem, wenn es junge Leute sind, dann würde ich da vielleicht noch so ein bisschen entspannter sein. Bei älteren Leuten finde ich erstmal wirklich gut beraten, wenn man die Beine nicht rollt. Ich finde, man kann wunderbar an der plantaren Faszie arbeiten. Da macht das auch ganz, ganz viel Sinn, weil wir damit auch so ein bisschen Flüssigkeiten verschieben, weil wir so ein bisschen mit der Sensorik arbeiten, weil wir vor allen Dingen mit der Spannung arbeiten und Spannung nehmen. Und da ist gerade auch die plantare Faszie hochgradig sensorisch vernetzt. Stehen wir drauf, müssen den ganzen Körper ausstabilisieren. Also da ist eine Menge los im Fuß und da können wir ganz gut dran arbeiten. Ich mag es, anstatt mit einer Rolle gerne mit Bällen zu arbeiten, zum Beispiel im Becken oder im unteren Rücken. Da ist die Rolle nämlich manchmal ein bisschen groß und dann arbeitet sie so sehr auf den Dorn- oder Querfortsätzen rum. Da gibt es natürlich auch Rollen, die sparen dann die Dorn- und Querfortsätze aus, dass man nur in dem Gewebe rechts links ist. Ich finde es allerdings auch ganz spannend, auch zum Lernen auf zentralnervöse, also im zentralen Nervensystem, auf zentralnervöse Ebene, erst die eine Seite zu bearbeiten, dann in ein Nachspüren zu gehen, die Seiten zu vergleichen, zu verankern, Entspannung zu lernen quasi und dann erst die andere Seite zu bearbeiten. Und da kann man mit so einem Ball ganz wunderbar am Beckenkamm entlang arbeiten. Man kann auch direkt mal auf diesem heiligen Knochen, auf diesem Sakrum arbeiten, auf dem Kreuzdarmbein und da nur ganz sanft rollen oder den Raum zwischen der unteren Rippe und dem Beckenkamm abrollen, da wo wir so diese thorakolumbalen Blätter haben, wo häufig ganz, ganz viel Spannung drin sitzt in diesen faszialen Strukturen, die Muskel umhüllen, manchmal diesen Quadratus lumborum, diesen viereckigen Lendenmuskel umhüllen, da ist manchmal viel Spannung drin, oder in den Membranen dazwischen oder auch in der Muskelhülle des Erector spinae, unseres langen Rückenstreckers, oder direkt in den faszialen Strukturen dieser thorakolumbalen Lamina. Da kann man viel, viel Gutes tun, so im unteren Rücken, und da finde ich, ist eben so ein Ball irgendwie eine bessere Variante als die Rolle. Alles, was Brustkorb ist, würde ich da auch wieder aussparen. Rippenbögen. Osteoporose ist nicht unbedingt ein Thema, was erst mit 80 anfängt. Wir haben wirklich einige Rippenbrüche erlebt bei Frauen, schlanken Frauen, muss man dazu sagen, um die 40, Anfang 40. Und das will einfach kein Mensch, dass da mal eben so eine kleine Rippe wegbricht. Das ist nicht schlimm, aber das ist auch gar nicht schön, möchte man nicht haben. Ja, also reduziert auf der Beininnenseite unter anderem. Das wirkt ja auch ganz gut, wenn man sich die Rolle mal so zwischen die beiden Oberschenkel klemmt und da nur so ein bisschen Druck aufbaut und löst, weil dann hat man so ein bisschen Entspannung in der tiefen myofaszialen Front oder der tiefen myofaszialen Linie, die über die Adduktoren in den Beckenboden und dann hochzieht bis ins Kiefergelenk. Das ist ganz spannend, weil da ist nämlich manchmal zu viel Spannung. Und wenn wir damit so ein bisschen Druck auf der Innenseite der Oberschenkel arbeiten, dann ist das ganz schick. Und auf der Innenseite der Oberschenkel haben wir nicht so viele Probleme mit arteriellen und venösen Gefäßen. Das haben wir dann eher so in der Vorder- und hinteren Oberschenkelseite. Und außen und innen nicht so. Also außen und innen kann man das schon ganz gut arbeiten.
Mhm. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich habe jetzt mal noch eine letzte Frage. Ja. Wir sind ja zeitlich schon etwas länger hier jetzt beisammen, aber ich finde es nach wie vor super spannend. Also wahrscheinlich hätte ich noch Fragen für eine weitere Stunde.
Ich hätte auch noch Antworten für mehr Stunden.
Denke ich mir. Vielleicht machen wir einen Teil 2. Also ihr dürft gerne alle mal, die zuhören, Feedback schreiben, ob ihr noch mehr zu diesem Thema wissen möchtet. Ich wollte jetzt noch fragen, es wird häufig gesagt, dass die Faszien auch auf Stress und emotionale Belastungen reagieren. Wir hatten ja jetzt schon ganz viel das Thema mit den Flüssigkeiten und in Bewegung bleiben und wie wir uns bewegen sollen. Kannst du uns vielleicht erklären, wie sich der psychische Stress auf unser Fasziengewebe auswirken kann?
Ja, sehr stark, sehr stark. Ich hatte ja vorhin schon diesen kleinen Ausflug in die Faszienzelle gemacht, ne? Dass die Faszienzelle dieses Aktinmolekül hat. Und das ist ein Molekül, das reagiert auf chemische Botenstoffe, das heißt, in welchem Wohnzimmermilieu lebt die Zelle. Aber es ist eben auch sehr stark gekoppelt an das autonome Nervensystem. Ja, das heißt, alles, was nicht willkürlich arbeitet, arbeitet dann ja dementsprechend über das autonome Nervensystem. So, dieses autonome Nervensystem, das hat ja so zwei Pfade, die es gehen kann. Das kann einmal den sympathischen Weg gehen, der Sympathikus, der setzt so ganz viele Prozesse im Körper frei, die uns in Richtung Fight-and-Flight-Modus bringt, ne? Also kampfbereit hochfahren, Spannung im Gewebe hochfahren. Ja, dann haben wir da richtig schön die Spannung im Gewebe und teilweise führt uns das dann auch dauerhaft zu einer Überspannung. So, und wir haben aber auch über das autonome Nervensystem die Möglichkeit, den parasympathischen Weg einzuschlagen. Das ist derjenige, der uns dann eher in die Entspannung führt, der auch so in Richtung Vagusnervstimulation geht. Das ist der 10. umherschweifende Hirnnerv, der so ganz viele positive Folgemechanismen im Körper lostritt, ne, dass er Spannung runterfährt, dass er aber gleichzeitig auch die Darmperistaltik hochfährt. Und wir müssen schauen, dass wir diesen parasympathischen Weg befeuern, dass wir über das autonome Nervensystem arbeiten und schauen, dass wir darüber schaffen, Entspannung im Körper zu trainieren. Also wirklich Entspannung, muss man sich das Wort auch noch mal einmal so durch den Kopf gehen lassen. Es geht wirklich um Spannung nehmen. Und da ist immer die Frage, was genau soll denn hier einfach oder wem genau soll denn die Spannung genommen werden? Und Spannung ist zum Teil in der Muskelzelle, Spannung ist in der Nervenzelle und Spannung ist in der faszialen Zelle. So, und diese fasziale Zelle, die müssen wir in irgendeiner Weise erreichen, damit sie die Spannung loslässt. Und es gibt ja mittlerweile so einige schöne Bio-Tracker, die arbeiten über die Steuerung der Herzratenvariabilität. Da kann man ganz gut schauen, wenn die Herzratenvariabilität groß ist, also das Herz eine große Varianz hat, sich auf ganz viele unterschiedliche Situationen einzustellen, dann ist der Körper in der Regel ganz gut im Ausgleich von Sympathikus, Parasympathikus. Das ist ganz eng gekoppelt. Wenn diese Herzratenvariabilität sehr klein ist, bedeutet das, dass das Herz ganz, ganz regelmäßig schlägt und sich eigentlich nicht mehr variabel auf das einstellen kann, wie unser Alltag läuft, dann hat der Körper Stress. Und wenn er Stress hat, dann heißt es, wir sind also vermehrt in diesem sympathischen Weg unterwegs und der Körper steht mehr unter Strom. So, also können wir das schon mal so für uns so richtig als visuelles, als visuellen Parameter holen und schauen einfach, wie ist unsere Herzratenvariabilität, und dann einige Biotracker können das und bauen darauf quasi ihre ganzen Ergebnisse auf. So, und was haben wir für Möglichkeiten, eben auf dieses parasympathische System einzuwirken über ganz, ganz viele Entspannungstechniken? Ja, das kann meinetwegen progressive Muskelrelaxation sein, das können Körperreisen sein, das können irgendwelche Fantasiereisen sein, und hochgradig effektiv ist die Atmung. Ja, dass wir über die Atmung kommen, über ein regelmäßiges Atmen. Und da ist das Zauberwort kohärentes Atmen. Also so eine Gleichförmigkeit, also einen Atemrhythmus finden. Ob dieser Atemrhythmus dann zum Beispiel über eine Zeitsteuerung geht, wo man sagt, ich nehme 4 Zählzeiten zum Einatmen und 4 Zählzeiten zum Ausatmen und führe das über so einen ganzen Zeitzyklus durch. 10 Minuten, Viertelstunde. Einige Atemtrainer arbeiten sogar über eine halbe Stunde. Ja, muss man sich auch so langsam rantrainieren. Man kann aber auch sagen, okay, die Ausatemphase, die ist noch spannender für diesen parasympathischen Weg. Und wir gehen vielleicht nur mit vier Zählzeiten in die Einatemphase. Wir machen dann eine Atempause und wir machen dann eine verlängerte Ausatemphase, wieder eine Atempause, um dann wieder ins Einatmen zu gehen, und lassen diesen Rhythmus halt über eine ganze Zeit durchlaufen. Ja. Es gibt richtige Atemtrainer, wo man sagt, man hat so kleine Stress-Releaser, die arbeiten dann noch ein bisschen mit Vibration und Wärme, und legt man sich meistens so auf den Solarplexus, und dann gibt es einen vorgegebenen Atemrhythmus, der ist meistens 6 Sekunden ein- und 6 Sekunden ausatmen, und man folgt diesem Atemrhythmus. Es gibt auch im Internet eine Menge Atemtrainer, die dann einfach immer so eine Säule hoch und runter fahren, der man folgen kann. Aber Atmung tut da Gutes, vor allen Dingen eben dieser Fokus auf verlängertes Ausatmen macht sich im faszialen System bemerkbar in Form von die Faszienzelle, der Fibroblast, in dem Fall der Myofibroblast, verliert Spannung, das Gewebe wird weich. Spannung wieder reinfahren ist kein Problem, das kriegen wir schnell hin. Das Entspannen ist häufig der schwierigere Weg. Oder aber die Leute, die intensiv trainieren gerne und immer, die brauchen mehr die Entspannung, und die anderen, die mehr so ein bisschen lax in der Ecke rumhängen, die brauchen vielleicht dann mehr den sympathischen Weg. Wir brauchen wie immer beides, ne? Und beides ganz gerne im Ausgleich. Und da ist ja der Atem für mich eigentlich so ein ganz, ganz guter Zugang auch ins fasziale System hinein. Mach du ruhig.
Ja, du.
Okay. Also was ergänzend, wenn man jetzt nicht nur über Atmung geht, ne, dann ist es auch das sanfte Dehnen. Wir waren ja vorhin so bei diesem intensiven Dehnen, wenn wir so ein bisschen als innerer Architekt unterwegs sein wollen, dann braucht man diese intensive Struktur. Wenn wir in Richtung Entspannung gehen wollen, dann ist es ein ganz, ganz niedrig intensives Dehnen. Ja, dann kann man eher so in so 20-30% seiner maximalen Möglichkeiten gehen. Das wirkt da auch ganz toll. Oder Bewegung mit Atmung zu kombinieren. Ne? Alles, was so in den Wohlfühlbereich hineingeht, wo wir dann vielleicht so ein bisschen zu Hause sind bei den Body-Mind-Technik, aber vor allen Dingen eben bei den Entspannungstechniken.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass man abschließend definitiv sagen kann, dass jetzt die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast, natürlich zum einen das fasziale System betreffen, aber grundsätzlich ja auch einfach auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden sehr positiv wirken. Von daher, wenn man jetzt merkt, man ist nicht so ganz happy mit seiner aktuellen Situation, oder es gibt einfach gewisse Dinge, die man ändern möchte, weil man sich nicht so wohl fühlt, dann sind das ja häufig diese Basic-Tipps, die einem generell einfach sehr gut tun. Und was du auch vorhin schon gesagt hast, wo ich auch mir direkt dachte, dass das einfach ganz wichtig ist, vielleicht nochmal abschließend zu betonen, dass es immer auf diese nachhaltigen Veränderungen ankommt. Also dass man nicht, weil man ein Problem hat, mal eben zur Physiotherapie geht oder mal eben die Faszienrolle benutzt und denkt, nach ein, zwei Mal ist alles wieder gut, sondern egal ob Thema Ernährung, ob Thema Training, ob Thema Faszie, es ist einfach wichtig, dran zu bleiben und da halt für sich einen Weg zu finden, wie man etwas auf Dauer durchhalten kann, durchhalten will und es einem dann eben langfristig gut geht und man lange ein fittes, gesundes Leben führt. Genau, das waren so meine abschließenden Worte und ich danke dir an der Stelle schon mal für dein ganzes Wissen, für deine Zeit und das wirklich ja, interessante Thema, diesen Einblick in dein ganzes Expertenwissen heute.
Sehr gerne. Da möchte ich dein Schlusswort einfach ergänzen. Für mich ist dieses Zauberwort Salutogenese. Salutogenese ist im Prinzip das Gegenwort zur Pathogenese. Wir sind so gut in der Pathogenese, in dem Erkennen und Behandeln von Krankheiten. Und ich glaube, dieses Entwickeln von Gesundheit, also Gesundheit nicht als etwas Gegebenes hinzunehmen, was ab dem Tag jetzt nur noch schlechter wird, sondern die Gesundheit für sich selber anzunehmen und zu sagen, so, es geht besser. Und die zu entwickeln und dafür sich sorgen und dann eben das auch kontinuierlich zu tun, ein Leben lang, ne, das hört nie auf. Und sich dafür einfach so ein bisschen Zeit zu nehmen. Und da ist das fasziale System, ist für mich wirklich so das Grundsystem, deswegen auch Grundgewebe des Körpers. Ne? Das hat schon, da gab es schon so ein paar Forscher, Alfred Pischinger und sein Schüler Alfred Heine, die haben sich darüber schon sehr viel auseinandergesetzt. Das Grundgewebe des Körpers, hier entsteht Gesundheit und hier entsteht Krankheit.
Mhm. Ich finde auch immer den Spruch ganz schön und passend, wer heute keine Zeit für seine Gesundheit hat, braucht später sehr viel Zeit für seine Krankheiten.
Auch das, genau.
Ja. Du hast jetzt ganz zu Beginn gesagt, weil jetzt kommen noch meine drei abschließenden Fragen. Oh je. Das sind meine kurz und knackigen Fragen, die bekommt jeder Gast. Du hast gesagt, du magst keine Routinen. Gibt es denn trotzdem was in deinem Alltag, was bei dir nicht wegzudenken ist?
Ja, Bewegung, würde ich sagen, ne? Also das ist ganz wichtig. Zu jedem Tag gehört in irgendeiner Weise Bewegung dazu. Und für mich sind die Tage des Nichtbewegens eigentlich die Herausforderung und nicht die anderen. Und da ich ja so ganz gern diese Trilogie lebe von Ernährung, Bewegung, Entspannung, ist es natürlich auch, dass ich immer irgendwie Gemüse da habe, dass ich Obst da habe, dass ich irgendwie die Ernährungsseite gut bediene. Ne? Mhm. Das sind so die wichtigsten Dinge. Entspannung kann ich nicht einkaufen, das muss ich so irgendwie organisieren.
Das stimmt. Und was war bisher eine der für dich wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Wertvollsten Erfahrungen? Natürlich sind es solche Dinge wie irgendwie eine Familie zu gründen und Kinder zu begleiten, in ihrer Andersartigkeit zu begleiten und sie durchs Leben zu führen. Aber ich glaube, was ein bisschen spannender ist, weil das erleben ja sehr viele, ich habe mal vor einigen Jahren, ich glaube 2013 war ich in Alaska, war ich in Nordamerika im Yukon unterwegs und habe dort einen arktischen Zehnkampf gemacht. Und das war schon eine Erfahrung, wo ich sage, diese Erlebnisse, die ich da hatte, die waren einzigartig und die haben mich auch schon sehr geprägt und sind wirklich sehr, sehr besonders und begleiten mich ja nun mittlerweile auch schon wieder seit irgendwie vielen, vielen Jahren und sind noch sehr präsent. Also das war schon etwas, was ich nicht missen möchte.
Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und die letzte abschließende Frage an dich, wenn du der ganzen Menschheit nur einen Ratschlag geben dürftest, welcher wäre das?
Ein Ratschlag für alle. Ich glaube, es ist der respektvolle Umgang miteinander, der respektvolle und freundliche Umgang. Ich glaube, da haben wir viel Potenzial, da tun wir manchmal nichts Gutes auf ganz kleiner Ebene, persönlicher Ebene oder auch im ganz großen Kontext in der Welt. Und ich glaube, damit sind wir gut beraten, wenn wir freundlich, liebevoll, respektvoll miteinander sind.
Ja, definitiv. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ich verlinke gerne deine Website. Du hattest vorhin auch gesagt, E-Mail-Adresse, wenn irgendjemand Erfahrungen mit der Rolle hat, die nicht so gut waren, dass sie die gerne schicken dürfen. Das heißt, ich verschicke. Ich verlinke gerne deine Kontaktdaten, deine Website, alles, was du dir wünschst, verlinke ich gerne in der Beschreibung. Und ja, sag vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir, Laura.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.